ARD.
Zwischen türkisblauem Wasser und dichten Regenwäldern liegt ein Land, das aus unglaublich vielen Inseln besteht. Und aus noch mehr Geschichten. Die Philippinen sind ein Ort der Gegensätze. Lebendig und doch versteckt. Chaotisch und herzlich. Als ich hier angekommen bin, habe ich extrem schnell gemerkt, dass dieses Land ein ganz besonderes ist. Oh Mann, ey, Freundinnen und Freunde des Wissens. Hallo, kennt ihr mich noch? Ich bin's, Johnny. Das fühlt sich irgendwie ganz verrückt an, hier endlich wieder am Start zu sein. 3 Wochen haben wir uns nicht gehört. Es hat sich angefühlt wie eine sehr komplizierte Fernbeziehung, aber hier bin ich wieder. Und es hatte auch alles einen guten Grund, weil ich bzw. wir, das komplette Team hinter Wissen mit Johnny, wir mussten im wortwörtlichsten Sinne mal wieder durchatmen. Und das haben wir auch getan. Sehr, sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ich habe ganz neue Energie tanken können. Und zwar nicht irgendwo auf der Erde, sondern auf den Philippinen. Und da ist mir klar geworden, dieses Land, das muss einmal sauber vorgestellt werden. Es ist so unglaublich besonders. Und deswegen tun wir das heute. Wir werden über sehr verrückte Fun Facts sprechen. Wir werden erklären, wieso das Land heute so ist, wie es ist, denn die Story dahinter ist ziemlich crazy. Und wir werden eine mysteriöse Legende erzählen, die auch ein bisschen gruselig sein könnte. Und danach haben wir noch eine große Ankündigung für euch. Und, meine Güte, ist so viel los. Ihr dürft dann natürlich auch endlich wieder entscheiden, wie es hier im Podcast thematisch weitergeht. Das alles, also heute, endlich wieder, wir hier und jetzt alle zusammen, denn ihr hört Wissen mit John. Kapitel 1. Wow. Bevor wir erklären, wie die Philippinen zu dem Land geworden sind, das sie heute sind, haben wir, wie versprochen, erstmal ein paar wirklich verrückte Fakten zum Angeben für euch. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Philippinen aus über 7600 Inseln bestehen? Und noch verrückter als diese Zahl ist die Tatsache, dass sie eigentlich unmöglich ist, genau herauszufinden. Denn je nach Stand des Ozeans um die Inseln herum verändert sich die Zahl tagtäglich. Das liegt an den Gezeiten. Also bei Flut verschwinden einige, bei Ebbe tauchen wieder ganz andere auf. Und manche davon hat es vorher gefühlt noch gar nicht gegeben. Das ist schon ziemlich krass und auch in diesem Ausmaß relativ einzigartig. Und eine Sache ist dabei aber sicher. Von den über 7600 Inseln sind circa 2000 nur von Menschen bewohnt. Also gerade mal ein Viertel, noch weniger. Und trotzdem gehören die Philippinen zu den bevölkerungsreichsten Staaten der Welt. Der Rest wird von Flora und Fauna, also von Pflanzen und Tieren, beherrscht. So viele verschiedene Inseln, die führen natürlich auch zu ganz vielen verschiedenen Gebieten und somit zu einer auch sehr hohen Anzahl an verschiedenen Sprachen und Dialekten. Über 170 davon werden auf den Philippinen gesprochen. Die am weitesten verbreitete nennt sich Filipino und die basiert auf der indigenen Sprache Tagalog, die auch in Schulen verwendet wird. 3 Wörter, die es sich hier absolut zu wissen lohnen, sind als erstes Kamusta zur Begrüßung, Mabuti, wenn ihr etwas gut findet, und Salamat als Dankeschön. Auch übrigens nicht wundern, wenn ihr mal auf den Philippinen seid und es kommen irgendwie einheimische Kinder zu euch, die euch mit Kuya oder Ate ansprechen. Das bedeutet großer Bruder bzw. große Schwester und es ist so eine sehr liebevolle, aber höfliche Form der Ansprache. Auch einfach ein Zeichen des sehr, sehr liebevollen Umgangs, den man nicht nur unter Freunden, sondern auch Fremden gegenüber hier an den Tag legt. Aber an der Stelle keine Sorge, solltet ihr keine der 170 einheimischen Sprachen, auch kein Tagalog, beherrschen, dann kommt ihr, anders als in vielen, vielen anderen Ländern dieser Welt, mit einer Sprache durch den Alltag. Völlig problemlos, weil jeder spricht sie. Und zwar Englisch. Das ist die offizielle Amtssprache auf den Philippinen. Wirklich ohne Ausnahme jede Person, die wir im Land getroffen haben, hat Englisch gesprochen. Egal ob 4 Jahre alt oder 85. Und der Grund dafür ist ziemlich crazy. Checken wir gleich nochmal in Kapitel 2. Viele Sprachen führen natürlich auch zu viel Kommunikation und an der Stelle haben die Philippinen lange einen Rekord gehalten. Sie waren nämlich über mehrere Jahre hinweg der Staat, wo die Menschen am meisten Kurznachrichten, zum Beispiel über WhatsApp, verschickt haben. Mittlerweile sind Indien und Brasilien auf den Plätzen 1 und 2, aber auch auf den Philippinen ist das Mittel immer noch ein sehr, sehr willkommenes, also extrem viel Austausch über das Handy. Und wo viel gesprochen wird, da wird auch völlig richtig viel gesungen. Und das hat einen ganz speziellen Grund, denn es war tatsächlich ein Filipino, der sich das Sing-Along-System, also diese Karaoke-Systeme im Jahr 1975 patentieren lassen hat. Nirgendwo auf der Erde gibt es so viele Karaoke-Geräte pro Kopf wie hier. Und ich kann euch sagen, Alter, merkt man das auf eine so coole Art und Weise. Egal wo man ist, überall hat jemand ein Mikrofon in der Hand und es wird gesungen. Egal wo wir waren, es gab an jeder Ecke entweder richtige Karaoke-Bars. Manchmal saßen die Leute auch einfach so mit einem wirklich so einem alten CD-Player mit einem Kabel und einem Mikrofon dran am Strand und haben gesungen. Das ist wirklich crazy. Auch einfach in Einkaufszentren, auf einsamen Inseln, auf Schiffen, ja sogar am Flughafen. Überall wird gesungen. Und ich persönlich bin ein absolut grauenhafter Sänger und trotzdem gab es einen Abend, da stand auch ich mit dem Mikrofon in der Hand. Dann ging das Instrumental von Wonderwall los und dann habe ich losgelegt. And I said maybe. Gut, es tut mir an der Stelle ein bisschen leid. Auch manche öffentliche Verkehrsmittel verfügen über eigene Karaoke-Anlagen. Zum Beispiel die absolut zum Land gehörenden Jeepneys. Das sind eigentlich amerikanische Militär-Jeeps, die die USA nach dem Zweiten Weltkrieg einfach auf den Philippinen zurückgelassen haben. Die Einheimischen dachten sich dann, ja, das könnte man aber irgendwie ziemlich kreativ noch nutzen. Also haben sie bunt bemalt und zu kleinen Bussen umgebaut. Ein Foto davon findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Jeepney heißen die übrigens deshalb, weil es eine Mischung ist aus dem Wort Jeep, also das muss ich nicht erklären, und Jitney, das ist ein Personentransporter, weil in den Jeepneys, da passen schon mal gut und gerne 20 Personen rein. Und spannend ist auch, wie man damit von A nach B fährt, weil die Funktionsweise, die ist genial, genial einfach. Sieht man einen Jeepney, dann springt man einfach hinten rein, wenn der anhält und manchmal nicht mal, wenn er anhält, sondern nur, wenn er langsam fährt. Und dann fährt man einfach so lange mit, wie man möchte. Ein- und Aussteigen funktioniert ohne Haltestellen. Einfach, naja, wenn es gerade passt. Man gibt dann ein bisschen Geld nach vorne. Das wird dann von Hand zu Hand bis zum Fahrer oder zur Fahrerin weitergereicht. Und das Rückgeld kommt dann genauso wieder zurück. Sehr entspannt und es zeigt, wie die philippinischen Menschen dort miteinander leben. Also alles sehr frei, sehr entspannt. Und dazu hat auch noch jeder ein Lächeln auf den Lippen. Also wirklich, die Erfahrung war unglaublich schön. Die Philippinen haben übrigens nicht nur ganz schön was an Land zu bieten, sondern auch unter der Wasseroberfläche. Da gibt es auch Rekorde, die das Land geholt hat. Als wir eine Bootsfahrt gemacht haben, sind wir auf einmal auf dem Meer an ganz vielen Boxen vorbeigefahren, die da so quasi auf dem Wasser lagen. Das haben wir gar nicht gecheckt. Dann hat uns aber jemand erklärt, dass in diesen Holzkisten, da wachsen gewisse Austern. Kennt ihr ganz, ganz sicher. Und noch besser kennt man das, was dann wiederum in der Auster wächst. Und zwar diese Schmuckperlen. Diese kleinen, meist kennt man sie weiß, aber die gibt es auch in unterschiedlichsten Farben. Und eine davon wurde zu einer richtig krassen Schlagzeile. Denn ein Fischer entdeckt sie zufällig. Er bewahrt sie jahrelang auf, ohne ihren Wert zu kennen. Erst später wird klar, das, was er da gefunden hat, ist die größte jemals auf der Erde entdeckte Perle der Welt. Ein Bild von ihr findet ihr als Nummer 2 in den Shownotes. Und also das kann man nicht mehr Perle nennen. Das ist ein das sieht aus wie ein Transformer-Perle aus irgendeinem Hollywood-Film. Also wirklich crazy. Über 60 Zentimeter lang, 34 Kilogramm schwer. Geschätzter Wert 90 Millionen Euro. Wow. Kapitel 2. Aber wie geht denn dann alles los? Ja, die Geschichte der Philippinen ist eine ziemlich alte, viel älter als viele erwarten würden. Also wir springen jetzt mal in eine Zeit, in der es noch keinerlei Grenzen, keine Reiche und auch keine Landkarten gibt. Vor etwa 60.000 Jahren erreichen die ersten Menschen die Inseln. Das wissen wir heute durch archäologische Funde auf Luzon, der größten Insel der Philippinen. Es ist für sie eine sehr schwierige Reise damals, für diese ersten Seefahrerinnen und Seefahrer. Eine wilde See, viele Stürme. Dazu liegen die Philippinen auf dem pazifischen Feuerring. Also sind geologische Aktivitäten wie Erdbeben und Vulkanausbrüche nicht selten. Doch sie schaffen es. Und so siedeln sich über viele Jahrtausende unterschiedlichste indigene Gruppen auf den Inseln an. Zu ihnen zählen die Negrito-Völker, deren Nachfahren bis heute in abgelegenen Berg- und Waldregionen leben. Sie passen sich damals besonders schnell an die tropische Umwelt an. Doch durch die Vielzahl an Inseln leben all diese Gruppen erstmal voneinander isoliert und unabhängig. Doch das verändert sich dann etwa ab dem Jahr 2500 vor Christus. Damals entdecken südostasiatische Bootsfahrer dann die Inseln. Sie bringen bessere Schiffe und Kenntnisse im Ackerbau mit. Sehr, sehr wichtig für das langfristige Überleben auf den Inseln. Auch linguistisch prägen sie die Philippinen sehr. Fast alle heute in dem Staat gesprochenen Sprachen werden von ihnen geprägt und abgeleitet. Auch entstehen in diesen frühen Zeiten, also rund um die ganzen Inseln und ihre Ureinwohner, die sogenannten Barangays. Das sind kleine Dorfgemeinschaften, oft nicht größer als einige Dutzend Familien. Der Name geht auf die Boote zurück, mit denen die Menschen einst angekommen waren. Und jeder Barangay organisiert sich selbst, also lebt weitestgehend autark, unabhängig. An der Spitze dieser Gemeinschaft steht ein Datu, ein Anführer, der gleichzeitig auch höchster Richter und militärischer Entscheider ist. Also ganz schön viele Aufgaben bei einer Person. Doch damals, als einfach dieses Gebiet noch so klein ist, ist es auch kein großes Problem, das alles zu managen. Doch dann entstehen zwischen ihnen nicht nur Friede, Handel und Bündnisse, sondern auch Konflikte. So kommt es zu Kämpfen und Zusammenschlüssen und auch sich immer wieder verändernden Barangays. Die haben eine so langfristige Wirkung auf das Land, dass es sie heute immer noch gibt. Überall. Man könnte sie jetzt mittlerweile von der Größe her vergleichen wie Stadtteile oder Gemeinden, jeweils mit eigenen Bürgermeistern. Also so, das wäre das ungefähr bei uns. Damals sind sie aber viel mehr. Die Menschen fühlen sich nicht als eine Nation, also es gibt ja die Philippinen in dem Sinne damals noch nicht. Es ist eher eine Verpflichtung, die jeder und jede ihrem eigenen Barangay gegenüber verspürt. Und diese Zersplitterung macht die Region damals auch sehr anfällig für äußere Einflüsse. Lange bevor die ersten Europäer anlegen, kommen immer wieder andere fremde Schiffe in die Häfen der Inseln. Händler aus China, aus Südostasien und auch aus dem arabischen Raum. Sie bringen nicht nur Waren mit, sondern auch Ideen, Religionen und damit spezielle neue Lebensweisen. Aus den Philippinen exportiert man Perlen, Bienenwachs, landwirtschaftliche Produkte und Edelmetalle wie Gold. Durch die hohe vulkanische Aktivität, die wir schon festgehalten haben in der Region, entstehen nämlich auch viele Schätze in den Böden. Und dieser Handel verändert die Gesellschaft spürbar. Häuptlinge gewinnen an Macht, vor allem Hafenorte wachsen. Immer mehr Handel entsteht, immer mehr Einflüsse von außen prägen die Inseln. Indische, buddhistische und hinduistische Elemente zum Beispiel. Ab dem späten 14. Jahrhundert dann auch der Islam. Vor allem auf den südlichen Inseln Sulu und Mindanao entstehen erste muslimische Gemeinschaften. Moscheen werden gebaut, islamische Vorschriften und Pflichten eingeführt. Die Inseln sind damit also schon extrem vielfältig, was Religionen betrifft. Und wenn wir etwas in der menschlichen Geschichte gelernt haben, dann, dass diese Vielfalt nicht immer nur positiv ist. Unterschiedliche Glaubensrichtungen sind regelmäßig die Grundlage für schwere Auseinandersetzungen. Und als dann im Jahr 1521 die ersten europäischen Seefahrer auftauchen, mit dem Christentum im Gepäck, soll sich die Lage auf den philippinischen Inseln nochmal besonders zuspitzen. Kapitel 3: Die Entstehung des Namens. Als der Kolonialismus beginnt, suchen die europäischen Seefahrer hauptsächlich nach neuen Ländern mit Rohstoffen wie Gewürzen, Gold, auch nach Handelswegen, nach Einfluss und natürlich auch nach neuen Regionen, denen sie ihre Religion bringen können. Im Jahr 1521 geschieht es dann, dass ein fremdes Schiff vor den Inseln auftaucht. An Bord ist ein gewisser Ferdinand Magellan, ein portugiesischer Seefahrer im Dienste Spaniens. Und als er den philippinischen Boden betritt, ist er für die Menschen vor Ort der allererste direkte Kontakt mit Europa. In den Jahren darauf erreichen dann immer weitere Kolonialisten im Auftrag der spanischen Krone die Inseln. Und so bekommen sie dann auch ihren Namen. Erst sind es nur zwei, später dann alle Inseln, die zu Ehren von dem damals erst 15-jährigen spanischen Thronfolger Philipp II. Zu den Islas Filipinas erklärt werden, also zu den Philippinen. Ziemlich krass an der Stelle, weil ich habe mir mit 15 irgendwie ein Computerspiel oder ein Fußballtrikot gewünscht und der bekommt damals einfach 7600 Inseln geschenkt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte noch ein, zwei Mal mehr über meine Wünsche nachdenken sollen. Aber es sei drum. Zum ersten Mal werden die Philippinen also im Jahr 1543 namentlich als großer, ganzer Staat erwähnt. Doch eigentlich ist es nicht so richtig richtig, denn auch wenn man einen gemeinsamen Namen hat, daraus wird nicht irgendwie eine gemeinsame, vor allem keine unabhängige Nation, denn ab 1565 folgt dann die systematische Eroberung durch Spanien. Das Königreich errichtet feste philippinische Stützpunkte. Es unterwirft lokale Herrscher, kontrolliert viele Häfen und Handelswege. Über 300 Jahre bleibt Spanien dann die bestimmende Macht. Und mit der Verwaltung kommt auch die Mission. Katholische Priester bauen Kirchen, sie gründen eigene Dörfer, strukturieren das Leben der Menschen neu. Diese sollen Anhängerinnen und Anhänger des Christentums werden. Und viele folgen damals auch dem Ruf. Bis heute prägt diese Zeit das Land und ihren Glauben. Die Philippinen sind der einzige überwiegend christliche Staat Asiens. Doch das passiert natürlich nicht freiwillig. Dazu werden in den Jahrhunderten unter der spanischen Herrschaft Zwangsarbeit, Abgaben und soziale Ungleichheiten immer gravierender. Dazu kommen zahlreiche Konflikte unter den verschiedenen Glaubensrichtungen. Und irgendwann reicht es den Einheimischen. Es kommt immer wieder zu Widerständen. Es ist so viel von außen, von Asien, von Europa in die Philippinen reingebracht worden, das nicht nur Ordnung, Struktur und Wohlstand gebracht hat, sondern auch ganz viel Leid. Also kommt es Ende des 19. Jahrhunderts dann aus der philippinischen Gesellschaft heraus zu einer organisierten Unabhängigkeitsbewegung. Also dem Wunsch, ein eigener Staat zu sein, sich selbst zu verwalten. Doch bevor es zu einem großen Krieg kommen kann, geschieht anderswo auf dem Erdball etwas Entscheidendes. Denn im Jahr 1898 verliert Spanien einen sehr entscheidenden Krieg gegen die USA. Und die Strafe? Sie müssen einen Großteil ihrer Kolonien an Amerika abgeben. Und so wird im Friedensvertrag von Paris auch festgehalten, dass die USA nun die neuen Besetzer der Philippinen sind. Doch die Hoffnung der Einheimischen auf Besserung, die bleibt leider nicht lange bestehen. Die Fremdherrschaft wechselt zwar, doch Abhängigkeit und Ausbeutung bleiben. So kommt es dann doch noch zum Krieg. Philippinische Freiheitskämpfer gegen die amerikanischen Besetzer. Doch die USA sind damals schon zu fortschrittlich. Sie sind mit neuen Waffen ausgestattet und gewinnen den blutigen Konflikt relativ schnell. Daraufhin bauen die USA eine eigene philippinische Ordnung auf. Englisch wird zur Amtssprache, haben wir im ersten Kapitel schon angesprochen. Schulen, Verwaltung und Institutionen folgen daraufhin dem amerikanischen Vorbild. Die Philippinen verändern sich also nach der langen spanischen Herrschaft erneut komplett und das sieht man ihnen auch heute noch an. Extrem viele Filipinos und Filipinas, die wir auf unserer Reise kennengelernt haben, tragen entweder spanische oder typisch amerikanische Namen. Auch extrem viele Straßen, Städte und Läden sind so benannt. Es gibt sogar extrem viele riesige Malls. Also so Riesen-Einkaufszentren. Von den 10 größten auf der Erde findet man 3 auf den Philippinen. Alles auch nach amerikanischem Vorbild entstanden. Und nachdem man gegen die Amerikaner den Krieg verloren hat, geht es danach noch schlimmer weiter. Denn 1941 besetzt dann auch noch Japan einen Teil der Inseln. Es sind weitere Jahre voller Gewalt, Hunger und Zerstörung. 1944 werden die Philippinen dann auch noch zum Schauplatz entscheidender Seeschlachten des Zweiten Weltkriegs. Auch davon kann man Teile heute noch sehen, also zum Beispiel durch die Jeepneys, aber auch durch Einschusslöcher an Fassaden und durch extrem viele Schiffswracks direkt vor den philippinischen Inseln. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann endlich Schluss mit all dem. Im Jahr 1946 folgt endlich die Unabhängigkeit. Der spanische Name und die englische Amtssprache bleiben zwar, aber das Land kann endlich einen Neuanfang wagen. Als eigenständige, unabhängige Philippinen. Kapitel 4: Die Situation heute. Ich könnte mir vorstellen, dass es euch auf jeden Fall interessiert, mich hat es sehr interessiert, wie sich über diese geschichtliche Entwicklung hinaus das Land, also die Philippinen, heute dann weiterentwickelt haben. Und dazu springen wir jetzt also wieder in die Gegenwart. Und man kann wirklich sagen, es findet jede Menge Fortschritt statt. Also, es hat sich nicht nur eine sehr große Bevölkerung geformt, mit ungefähr 117 Millionen Menschen gehören die Philippinen zu den 8 größten asiatischen Ländern. Die Menschen dort sind dann auch noch sehr, sehr jung. Das Durchschnittsalter liegt bei nur, Achtung, rund 26 Jahren. Fast ein Drittel der Menschen ist sogar jünger als 15. Zum Vergleich, in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der durchschnittliche Mensch deutlich über 40 Jahre alt. Und diese philippinischen Zahlen, die sind wirklich, wirklich auffällig, auch im asiatischen Vergleich. Wenn wir uns zum Beispiel Länder anschauen wie Japan, Südkorea, Thailand oder auch China, hatten wir in diesem Podcast hier schon mal, dann wissen wir ja, dass all diese Länder mit schrumpfenden Bevölkerungen kämpfen. Ganz im Gegenteil zu der philippinischen Gesellschaft, denn die wächst aktuell weiter und weiter, was Chance und Risiko zeitgleich ist. Denn ein junges Land kann wirtschaftlich profitieren und kann auch ein Rentensystem besser tragen, aber nur dann, wenn Bildung, Jobs und Perspektiven vorhanden sind. Fehlen sie, wird aus dem demografischen Vorteil schnell sozialer Druck. Und genau hier entsteht eine der größten Herausforderungen der Philippinen, denn die Entwicklung ist extrem ungleich verteilt. In größeren Städten wie Manila, der Hauptstadt, Cebu oder Davao boomt die Wirtschaft. Hier entstehen Arbeitsplätze, hier fließen Investitionen und hier wächst moderne Infrastruktur. Also generell, wir waren überall unterwegs. Wir waren nicht nur in den großen Städten, sondern wir waren auch ganz viel in ländlichen Regionen. Und der Kontrast, der ist wirklich unglaublich. Das fühlt sich an wie verschiedene Länder. In den größeren Städten wirkt das Land auch teilweise irgendwie mehrere Jahrzehnte weiterentwickelt. Und das schlägt sich dann auch in sozialen Zahlen nieder. Denn schwere Armut ist nach wie vor in den ländlichen Gebieten schwer verbreitet. Und das, obwohl mehr als die Hälfte der Bevölkerung außerhalb von Städten wohnt. Also es trifft extrem viele Menschen. Es fehlen stabile Arbeitsplätze, Investitionen, Zugang zu Bildung und Kapital. Viele Menschen sind daher auf Subsistenzlandwirtschaft angewiesen. Also das bedeutet, dass ihre Arbeit maximal nur dafür reicht, sich selbst zu versorgen, aber ohne Möglichkeit, Geld zu sparen, beispielsweise für eine sichere Zukunft der Kinder. Und die Folge davon ist eine massive Landflucht. Jedes Jahr ziehen Hunderttausende in die Städte auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben. Und ihr könnt euch denken, Umso mehr Leute das versuchen, desto geringer sind die Chancen für jede und jeden Einzelnen. So sind die Philippinen in den letzten Jahren zu einem der sozial unausgeglichensten Staaten Ostasiens geworden. Doch genau daran arbeitet das Land aktuell. Immer wieder gibt es neue Reformen, mit denen man versucht, den gleichmäßigen Aufbau des Landes sicherzustellen. Und das passiert auch mit ganz schön krassem wirtschaftlichen Rückenwind. Denn 2024 steigt das Bruttoinlandsprodukt um 5,6% zum Vorjahr. Das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, ist die Summe aller Produkte, aller Waren, aller Dienstleistungen, die in einem Land produziert werden. Also somit die wichtigste Kennzahl, wie gut es einer Wirtschaft geht. Wenn dieses Geld jetzt auch noch gut eingesetzt wird, dann haben die Philippinen echt ziemlich gute Chancen, denn nicht nur ihre Wirtschaft wächst ziemlich stabil, damit werden auch immer wieder große Neuprojekte finanziert. Zum Beispiel das Programm Build Better More. Hier werden aktuell bis ins Jahr 2028 hinein rund 150 Milliarden US-Dollar in neue Straßen, Brücken und auch in die erste U-Bahn des Landes investiert, die dann durch die Hauptstadt Manila führen wird. Das ist auch generell ein ganz verrückter Gedanke, eine Millionenmetropole ohne U-Bahn. Das gibt es dort nicht, nur die Jeepneys. Und die, naja, das könnt ihr euch denken, sind alles andere als gut für beispielsweise die Feinstaubbelastung der Luft in der Stadt. Übrigens, ganz spannend, ich habe immer Manila gesagt, fand ich auch, hört sich irgendwie für mich persönlich besser an. Aber dann hat uns eine Einheimische erklärt, nee, Leute, wir sagen Manila. Also tue ich das jetzt auch. Auch die sozialen Fortschritte können sich übrigens auf den Philippinen sehen lassen. Die Alphabetisierungsrate liegt bei über 98%. Das heißt, fast jeder und jede kann lesen und schreiben. Auch die Lebenserwartung ist auf rund 72 Jahre gestiegen. Das sind zwei Zahlen, die vor ein paar Jahrzehnten noch deutlich, deutlich niedriger waren. Dazu kommt ein sehr, sehr krass boomender Tourismussektor, endlich wieder nach Corona, und eine hohe Technologisierung des Landes. Ihr merkt schon, es gibt Hürden und Herausforderungen auf den Philippinen, aber auch extrem viele positive Entwicklungen. Kapitel 5. Der Aswang. So, wir wollten von euch ja wissen, auf welche Themen ihr nach unserer Pause Bock hättet. Und ganz vorne dabei waren mysteriöse Themen und geschichtliche Ereignisse. Davon werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen immer wieder mehr Themen in den Abstimmungen vorschlagen. Und auch in der heutigen Folge wollen wir sie berücksichtigen. Den Punkt Geschichte haben wir ja jetzt mit der Entstehungsstory der Philippinen behandelt. Fehlt also noch etwas Mysteriöses. Daher hier eine kleine Content-Warnung, jetzt könnte es ein bisschen gruselig werden. Und dafür müssen wir ein paar hundert Jahre zurückspringen. Denn dort entsteht sie, eine der bekanntesten und zugleich gefürchtetsten Legenden der Philippinen, die des Aswang. Sie entsteht lange vor den klassischen Weltreligionen. Wie andere asiatische Länder, Japan zum Beispiel, glauben nämlich auch die Einheimischen der Philippinen schon lange an Geister und Dämonen, an Wesen, die nachts ihr Unwesen treiben. Und eines davon ist der Aswang. Im Jahr 1595 wird er erstmals von einem spanischen Missionar schriftlich festgehalten. Er schreibt davon, dass die Einheimischen immer wieder von einem Monster sprechen. Es soll tagsüber unauffällig als Mensch unter allen anderen leben. Doch in der Nacht passiert dann etwas Sonderbares. Es verwandelt sich in unterschiedlichste Geschöpfe, mal in einen Wolf, mal in einen Hund, mal in eine gigantische Mischung aus Mensch und Fledermaus, quasi ein Vampir. Bestärkt wird die Legende durch Geschichten. In einem Dorf im südlichen Teil der Philippinen soll beispielsweise eines Abends ein ungewöhnlich großer Hund aufgetaucht sein. Pechschwarz, irgendwie auffällig im Verhalten, ganz anders als die übrigen Hunde vor Ort. Die Dorfbewohner bekommen es mit der Angst zu tun. Sie sperren das Tier über Nacht in einen Käfig. Und am nächsten Morgen soll der Hund verschwunden gewesen sein. Doch der Käfig blieb nicht leer. Stattdessen soll dort eine fremde Frau gesessen haben, mit wirrem Haar und wilden Augen. Diese Geschichte verbreitet sich schnell und prägt die Legende des Aswang. Sie haben die Fähigkeit, sich nachts in Tiere zu verwandeln. Schnell wird er, wie beispielsweise die Hexen und Hexer in Europa, zu einer Erklärung für Fehlgeburten, für Krankheiten oder plötzliche Tode. Die Filipinos glauben, der Aswang sei zum Beispiel auch der Schatten eines Menschen aufleckt, wenn dieser stirbt. Wissenschaftlich gibt es für all das keine Beweise, keine echten Belege für die Existenz dieses Mythoses. Aber er prägt die Philippinen teilweise bis heute. Zusammenfassung. Schon nach den ersten ein, zwei Tagen vor Ort wusste ich persönlich, die Philippinen sind ein unglaublich besonderes Land. Über 7600 Inseln, je nach Ebbe und Flut mal mehr oder weniger. Der absolute Großteil von Menschen unbewohnt. Ein unfassbarer Reichtum an Natur und unglaublicher kultureller Vielfalt. Mehr als 170 verschiedene Sprachen und Dialekte. Trotz allem als eins der wenigen asiatischen Länder mit Englisch als gemeinsamer Amtssprache. Der Grund dafür liegt in der Geschichte des Landes. Sie beginnt lange vor der Kolonialzeit. Frühe indigene Gruppen und Seefahrer besiedeln die Inseln bereits vor mehr als 10.000 Jahren. Sie prägen Sprache, Kultur und Gesellschaft. Kleine Dorfgemeinschaften, sogenannte Barangays, entstehen. Sie organisieren sich unabhängig voneinander, bleiben aber verbunden durch Handel und regionalen Austausch. In dieser Zeit entsteht auch die Legende des Aswang, eine mysteriöse Kreatur, die ihre Gestalt verändern können soll. Sie dient als Erklärung für schlechte Ereignisse, aber auch als Hoffnung oder Bestrafung. Mit der Ankunft der Spanier im 16. Jahrhundert verändert sich dann vor Ort nochmal vieles. Die einzelnen Inseln erhalten erstmals einen gemeinsamen Namen. Benannt nach Kronprinz Philipp II. Werden sie zu den Philippinen. Es folgen Jahre religiöser Missionierung und auch Ausbeutung durch die Kolonialisierung. So werden die Philippinen auch zum heute einzigen asiatischen Land, in dem zum Großteil Christen leben. Deswegen wird dort übrigens auch Ostern oder auch Weihnachten gefeiert. Und Weihnachten nicht nur so ein bisschen, sondern von den Monaten September bis Januar durchgehend. Erst nach einer zwischenzeitlichen amerikanischen Herrschaft und einer weiteren Besetzung durch Japan erlangen die Philippinen nach dem Zweiten Weltkrieg, um genau zu sein im Jahr 1946, endlich ihre Unabhängigkeit. Seitdem wächst die Bevölkerung des Landes, so sehr wie in wenig anderen asiatischen Ländern. Das ist gut für manche und schlecht leider für viele. Die soziale Ungleichheit ist groß und sie zu bekämpfen eines der Hauptziele des Landes. Geld, Wohlstand, sauberes Wasser, medizinische Versorgung, das sind alles Dinge, die leider alles andere als gleichmäßig verteilt sind. Doch den Zahlen nach wird es jedes Jahr etwas besser. Das sagen übrigens auch die Menschen vor Ort, mit denen wir uns viele unterhalten haben, auch dank der englischen Amtssprache. Ich war sogar in einem philippinischen Krankenhaus, in einem kleinen Dorf. Keine Sorge, es war jetzt irgendwie nichts Schlimmes, aber ich war sehr überrascht über die professionelle Behandlung vor Ort. Weniger überrascht war ich auf der Reise von der auf den Philippinen herrschenden, so unglaublich positiven Art. Das haben vorher schon alle zu mir gesagt. Johnny, du wirst wirklich sowas von besondere Menschen treffen. Die Philippinen sind so unglaublich offen und herzlich. Und ich dachte mir so, ja, okay, das hat man jetzt schon so oft gehört. Da bin ich mal gespannt, wie es vor Ort ist. Und trotzdem wurden all meine Erwartungen nochmal übertroffen. Das war wirklich unglaublich schön zu sehen, wie die Menschen miteinander umgehen. Wenn man jemanden anlächelt, hat man ein Lächeln zurückbekommen. Dort leben einfach alle Menschen miteinander und achten aufeinander, wie in diesen Jeepneys zum Beispiel. Ich habe auch mit ganz vielen Filipinos und Filipinas einfach zum Beispiel in einem Bus auf einmal ein Gespräch angefangen, weil wir uns irgendwie einfach nur angelächelt haben. Das war so angenehm und das ist auch eine Sache, die ich mir hier in Deutschland manchmal so ein bisschen mehr wünschen würde. Ich persönlich kann mich also wirklich nur bedanken für die Zeit vor Ort. Daher auf Tagalog, die Sprache, die ich so ein bisschen lernen durfte. Maraming Salamat Pilipinas. Vielen Dank, allerliebste Philippinen. Ha, Freundinnen und Freunde des Wissens. Das fühlt sich irgendwie schön an, hier, hört ihr, so ganz nah, wieder am Mikrofon, vor euch am Start zu sein. Und ich habe das vermisst, wir haben das vermisst, wir haben euch vermisst und wir freuen uns auf eine weitere Staffel voller Wissen. Und wie ihr wisst, gibt es nach jeder längeren Pause auch eine große Neuerung. Dazu mehr aber gleich am Ende dieser Folge, weil vorher wollen wir natürlich noch eure Fragen nicht vergessen. Erinnert ihr euch noch an das Thema? Ich weiß, ist lange her, vor 4 Wochen. Na, wer weiß es aus dem Kopf? 3, 2, 1, richtig. Es ging um das Monster von Loch Ness. Und hier sind die 3 Fragen dazu. Die erste kommt von Folger Florian. Johnny, wie kann es sein, dass der Loch Ness ein Süßwassersee ist, wenn er doch vorher eine Meeresbucht war? Und ey Leute, ich liebe es. Ich habe wirklich fast schon vergessen, wie smart ihr alle seid. Also I love it, so eine gute Frage. Also, kurz zur Antwort. Gegen Ende der letzten richtigen Eiszeit, also vor etwa 12.000 Jahren, war das Gebiet des heutigen Loch Ness tatsächlich noch eine Meeresbucht. Dann schmilzt aber das Gletschereis und daraufhin kann sich das Land in der Region so ein bisschen anheben. So geht dann die Verbindung zum Meer verloren. Es entsteht ein eigenständiger, isolierter See, der in den Jahrtausenden danach von Flüssen und auch durch Schmelz- und Regenwasser mit immer mehr Süßwasser gespeist wird, sodass der Loch Ness mit der Zeit von einem Salzwasser-Meeresbuchtsee zu einem Süßwassersee wird. Spannend. Die zweite Frage kommt von Lea, Mina und Jakob. Gibt es dieses U-Boot noch, also dieses Modell, mit dem das Nessie-Foto gefaked wurde? Und hier lautet die Antwort tatsächlich leider nein. Das kleine Original-U-Boot wird von den Urhebern des Fotos danach im See versenkt, um quasi den Schwindel zu vertuschen. Gar nicht gut für die Umwelt und auch nicht gut für uns, denn gefunden wird's nie. Gut möglich, dass es bis heute noch verschollen irgendwo im See liegt. Frage Nummer 3 kommt von Theodor. Er möchte wissen, zu welchem Kinofilm diese gefundene lebensgroße Nessie-Attrappe gehört. Und auch, das ist eine gute Frage. Bei dem 2016 auf dem Grund vom Loch Ness entdeckten Objekt handelt es sich ja um eine alte Attrappe. Und zwar aus dem Kinofilm Das Privatleben des Sherlock Holmes. Im Jahr 1970 erschienen, vom Regisseur Billy Wilder, ein 9x4 Meter großes Monster. Das hat man dann versehentlich bei den Dreharbeiten verloren und erst 2016 ist es durch die Sonaraufnahmen wieder aufgetaucht. Und ja, komm, wir machen noch eine Frage, eine Bonusfrage, quasi als Feier des Tages, dass wir hier heute zurück sind. Sie kommt von Josef Evers. Johnny, darf man im Loch Ness eigentlich schwimmen bzw. tauchen? Ich habe mal gehört, dass das verboten ist. Liegt das an Nessie? Und auch die Frage ist sehr, sehr spannend. Die Antwort lautet jein. Also, grundsätzlich ist es nicht verboten, im See zu schwimmen. Empfohlen wird es aber auch nicht. Ganz im Gegenteil, immer wieder sieht man Gefahrenschilder. Und das liegt an... Nein, leider nicht Nessie. Es liegt an der Kälte. Der See ist ein sehr, sehr, sehr kalter. Über das gesamte Jahr beträgt seine Temperatur nicht viel mehr als 5 Grad. Daher besteht akute Gefahr vor Kälteschock oder Unterkühlung. Und damit, meine Habibis, sind wir am Ende der ersten Folge nach der Pause angekommen. Es fehlen an der Stelle nur noch 2 Dinge. Die Überraschung und die Abstimmung. Ich glaube, ich handle jetzt erstmal in eurem Sinne und wir legen erstmal mit der großen Neuheit los. Und das ist wieder etwas, das ihr euch schon lange, 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 ich glaube seit Staffel 1 gewünscht habt. Wir haben nämlich so oft gehört, dass ihr gerne einen Ort hättet, an dem ihr euch untereinander austauschen könnt. Irgendwie quasi sichere Chats, eine Möglichkeit, sich als Freundin oder Freund des Wissens mit anderen zu connecten. Und da haben wir jetzt endlich etwas für euch. Findet ihr in den Shownotes als Link. Und zwar zu unserem Wissen mit Johnny Discord-Kanal, der jetzt offen ist für alle. Da wird es unterschiedliche Themenchats geben. Man kann sich zu allen unseren Podcasts austauschen. Und noch eine Kleinigkeit. Auch Zoe und ich werden immer mal wieder überraschungsmäßig vorbeikommen, reingucken, mit euch schreiben. Wir freuen uns schon sehr drauf. Und ja, an der Stelle ist uns bewusst, dass Discord je nach Region, wo ihr euch aufhaltet und lebt, eine Altersbeschränkung hat. Diese ist aber in unseren Augen ein Stück weit Quatsch. Discord ist genauso wie das restliche Internet auch ein Ort, wo es alles gibt. Inhalte, die für alle geeignet sind und auch Inhalte, die vielleicht erst ab einer gewissen Altersstruktur, ab 16 Jahren geeignet sein können. Daher ist diese Altersbeschränkung, die es übrigens auch bei WhatsApp, bei Snapchat, bei Instagram, auch bei TikTok, in manchen Ländern sogar alles erst ab 16 Jahren, sehr, sehr allgemein geregelt. Wir können für unseren Wissen mit Johnny-Kanal versprechen, dass es ein sehr aktives Moderatorenteam gibt, das wir auch immer wieder mit neuen Leuten erweitern. Und wir als gemeinsames Team werden immer darauf achten, dass stets eine für jede Altersgruppe angemessene Atmosphäre herrscht. Es soll am Ende ein Ort des Wissensaustauschs sein, sodass wir alle gemeinsam lernen und wachsen können. Also, wie gesagt, den Link zum Discord-Kanal findet ihr in den Shownotes ganz oben. Und damit haben wir jetzt nur noch die Abstimmung. Ihr seid wieder dran. Unsere 6 Themen für nächste Woche sind folgende. Erstens, die Geschichte von KI. Muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Es ist unglaublich spannend. Also Chancen, Risiken und ziemlich viele ethische Fragen gehen damit einher, dass mittlerweile Maschinen existieren, die mitdenken können. Und wir alle nutzen sie. Also wir würden uns mal damit auseinandersetzen, wie das alles passiert ist und ob das alles so gut ist. Als nächstes haben wir den Mount Everest, den höchsten Berg der Erde. Mehr müssen wir dazu nicht sagen. Dann haben wir 5 verrückte Naturphänomene. Also theoretisch eine Folge. Jedes Kapitel bekommt eine eigene kleine Schilderung, sowas wie Regenbögen, Polarlichter, Geysire, Vulkane, so Sachen, glaube ich auch sehr spannend. Dann haben wir die Krankheit Malaria, eine sehr gefährliche und auch die mit häufigste Infektionskrankheit, die durch Mücken übertragen wird. Wir könnten uns mal ansehen, wie die überhaupt entstanden ist und was sie im Körper macht, was man dagegen tun kann. Dann, wer war Napoleon? Muss ich, glaube ich, nicht erklären, wer das gewesen ist. Habt ihr euch auch schon häufiger gewünscht. Und als letztes die Wehrpflicht, ein aktuell ziemlich relevantes Thema. Es gibt viel Unterscheidung. Warum gab es mal die Wehrpflicht? Warum dann auf einmal wieder nicht? Und wieso ist sie jetzt wieder in aller Munde, nicht nur in Deutschland? Auch das wäre ein Vorschlag unserer Seite. Wir freuen uns auf eure Wahl, hören uns dann endlich, wie gewohnt, jeden Sonntag wieder. So auch nächsten um 23.59 Uhr. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe für euch alle. Und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Aha, ja, erste Folge nach der Pause und hier bin ich direkt wieder nochmal. Und zwar wegen einer ziemlich schönen Kleinigkeit. Denn diejenigen, die im Dezember unseren Adventskalender hatten und da mitgemacht haben, die haben ja auch dann etwas gewinnen können. Und wir sind da ziemlich kreativ geworden, denn unter anderem, ohne dass ihr das vorher wissen konntet, haben wir ein paar Grüße verlost. Weil ihr wisst ja, wir machen das hier eigentlich nicht. Wir grüßen nicht einfach nur irgendwelche Leute. Aber wir dachten uns, bei dem Kalender machen wir eine kleine Ausnahme. Daher haben wir hier ein paar Grüße. Und zwar gehen sie raus an Tamino und Rita, an Ines, an Marc Schubert, an Paula, die wiederum Lena grüßen möchte, an Fridolin 2110, an Elisa, an die Brüder Jona und Jakob, an Avi, an Carlotta, die ihren Bruder Moritz grüßt, richtig cute, an Mimlein, an Bela mit einem langen E, da sollten wir drauf achten, an Julia und ihre Freunde, an der Stelle auch Happy Birthday, weil da geht's am 25.01. mit der kleinen Party los, an Paul Lukas, an Lennart und Julia, an Paki, an die Klasse 6e des OSG Mainz, an Janni, an Christina, an Nathan, an Andrea, Holger und Dominik, die wiederum auch die ganze Wissen mit Johnny Community grüßen wollen, finde ich auch sehr gut. An Len, der will seine Familie und besonders seine Cousine Ida grüßen. An David, an Florian, der grüßt Nick. An Monique, die ihre Kinder Mia und Ben grüßen mag, auch super, super lieb. An Leander, der wiederum mit Grüße an seinen Bruder Nils. An Luisa, die gern ihre gesamte Schule, finde ich auch großartig, grüßen möchte, das Theodor-Heuss-Gymnasium in Essen-Kettwig. An Elio Hug und an Leon, der das Steuerle grüßt. Also, ich finde es großartig. Ihr seid eine sowas von tolle Community. Danke, dass es euch gibt.